Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mit dem Regionaljournal Basel, heute oben mit den folgenden Themen. Der Christoph Eimer und der schwierigen Einstieg in den Wahlkampf. Gegen den Basler Erziehungsdirektor läuft eine Strafuntersuchung. Und sie entscheidet, ein populäres GYM-Fach zu streichen, löst viel Kritik aus. Zu diesen beiden Themen der Schwerpunkt am Anfang dieser Sendung. Denn in der Oberbaselbieter Gemeinde rumort's wegen dem Plan der Regierung zum Sanieren der Pensionskasse und die Männerstimme Basel und ihren Erfolg. Ein Porträt vom leidenschaftlichen Chor später in dieser Sendung. Das Wetter wechselt morgen von Dur auf Moll. Es gibt Wolken, ab und zu Regen und es wird kühl. Am Mikrofon Christoph Ratz. Aufregung in der Basler Regierung. Ein außerordentlicher Staatsanwalt untersucht gegen den Regierungsrat Christoph Eimer. Vorgeworfen wird ihm, er habe mit Drogen gedealt und auf dem Dreispitz eine Hanfplantage betrieben. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit der sogenannten Cosco-Affäre, die vor 20 Jahren im Baselbiet für Aufsehen gesorgt hat. Roland Schnetz.
Und die Cosco-Affäre hat dann mächtig Staub aufgewirbelt. Verurteilt worden sind 4 Männer wegen Betrug in Millionenhöhe. Die Betrogenen sind rund 200 Personen aus der ehemaligen DDR, Luxemburg und Frankreich gewesen. Von den 4 verurteilten Männern haben 3 ihre Strafe abgesessen, einer ist am Prozess nicht erschienen und seitdem bis im Januar von diesem Jahr auf der Flucht gewesen. Dann hat er sich aber überraschend der Behörde gestellt und sitzt jetzt seine Gefängnisstrafe ab. Im Gepäck hat er 2 DVDs mit einem Haufen Material über den Fall Cosco gehabt, wo er der Presse und ausgesuchten Personen zugespielt hat. Im Begleitbrief zu den DVDs behauptet er, dass die Öffentlichkeit sich in Zukunft wieder mit dem Fall Cosco müsse auseinandersetzen. Und das ist jetzt offenbar passiert. Warum gerade aus dieser Ecke der Christoph Eimann unter Beschuss kommt, ist auch ihm ein Rätsel. An einer Medienkonferenz hat er aber vermutet, es könnte zusammenhängen mit seiner ehemaligen Frau.
Das mit meiner Ex-Frau, das ist so, dass die temporär Kontakt gehabt hat zu den Leuten von dieser Cosco, dass die Staatsanwaltschaft Basel-Land dort ermittelt hat, aber dass es nicht zu einem Verfahren kam, weil man gesagt hat, dort es seien keine Straftatbestände erfüllt. Das ist die Sache dort gewesen.
Er selber hatte aber nie Kontakt mit der Cosco und er würde auch den 4. Anklagte nicht kennen, der ihn jetzt so anschuldigt. Der wirft ihm nämlich vor, der Christoph Eimann habe ihm einen Haufen Geld gezahlt, damit er schweigen würde. Als ein außerordentlicher Staatsanwalt ermittelt, das ist bei einem Regierungsrat normal. Das hängt mit der Gewaltentrennung zusammen und ist kein Indiz, als der Fall besonders brisant ist.
Roland Schnetz. Eine außergewöhnliche Situation für den Erziehungsdirektor Christoph Eimer, dass gegen ihn eine Untersuchung läuft vom Staatsanwalt. Der Christoph Eimer hat auch diese Woche in seinem eigentlichen Geschäft viele Emotionen ausgelöst. Das hört man an den Tönen von einer Demonstration. Die Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium am Münsterplatz haben heute Nachmittag demonstriert vor dem Erziehungsdepartement. Sie wehren sich dagegen, dass in ihrem Gymnasium Schwerpunktfach PPP, Philosophie, Psychologie und Pädagogik, soll abgeschafft werden. Der Christoph Eimer hat heute die Medien eingeladen, um den umstrittenen Entscheid zu den Schwerpunktfächern an der Gymnasien zu klären. Die Marlene Sandrin hat mit dem Christoph Eimer geredet, über seine Situation, dass er gerade an mehreren Fronten bedrängt wird.
Christoph Eimer, eine unbekannte Person, hat gegen sie Strafanzeige erstattet und die Basler Regierung hat jetzt außerordentlichen Staatsanwalt eingesetzt, um die Vorwürfe zu prüfen. Haben Sie etwas zu befürchten?
Nein, ich habe nichts zu befürchten und das ist auch der Teil, wo mich eigentlich das gelassen lässt anschauen. Was unangenehm ist, das ist, dass natürlich viele Leute fragen oder auch verunsichert sind. Und was unangenehmste ist, ist, dass zum Beispiel meine hochbetagte Mama in grosser Sorge ist oder meine Kinder auch da mitbekommen, dass irgendetwas läuft. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten belastet dabei.
Was wird Ihnen vorgeworfen?
das ist sehr diffus. Ich weiss, dass der, der die Anzeige gemacht hat jetzt, dass der in einer Strafanstalt ist zurzeit. Und das Einzige, was ich weiss, ist, dass er mir vorwirft, ich soll ihm in den letzten Jahren viel Geld geben haben, damit er schweigt über meine düstere Vergangenheit. Und das lässt mich wirklich kalt, weil ich mir nichts vorzuwerfen habe. Aber es ist die Frage natürlich, wer einem so hasst, dass man derart gegen einen einfährt. Das ist eher etwas, was ihn beschäftigt. Und im Zusammenhang mit einer Mail-Diffamierungskampagne, die seit Jahren laufen, die ich Strafanzeige gemacht habe dagegen, ist nicht ganz auszuschließen, ob es dort einen Zusammenhang gibt. Aber das ist Sache von der Staatsanwaltschaft, um das herauszufinden. Und da vertraue ich eigentlich auch darauf, dass der außerordentliche Staatsanwalt jetzt das an die Hand nimmt und dort Klarheit schafft.
Speziell ist auch der Zeitpunkt. Es ist Wahlkampf. Haben Sie das Gefühl, das ist Zufall oder will Ihnen die Person oder jemand im Moment gerade schaden?
Ich muss mit dem rechnen, dass es jemand ist, der jetzt den Zeitpunkt ausgewählt hat für diese Aktion. Die andere Aktion geht schon seit 4-5 Jahren mit einer Mail, die an eine breite Adressatenschaft verschickt wird. Ich soll eine Hanfplantage im Dreispitz haben und mit Rauschgift handeln und Steuern nicht gezahlt haben und Schulden haben überall. Also von dort her gehen üble Vorwürfe schon lange und ich glaube, dass es einen Zusammenhang gibt. Und der Zeitpunkt ist natürlich gewählt von dieser Täterschaft, dass man jetzt gerade probiert, vor den Wahlen hier nochmal zu schüren. Da bin ich überzeugt davon.
Und haben Sie denn Angst um Ihre Wiederwahl?
Nein, ich habe nicht Angst um meine Wiederwahl. Ich glaube, dass, wenn man mich kennt, dass man weiss, wenn ich funktioniere oder wenn ich nicht funktioniere, dass man den Charakter in diesen 10, 11 Jahren, wo ich jetzt im Amt darf sein, einigermaßen hätte können überschauen. Und von dort habe ich nicht Angst. Es ist aber unangenehm, vor allem, weil man nicht weiss, wo die Grenzen sind. Es hat auch schon Veranstaltungen gegeben, wo die Sicherheitsbehörden mir geraten haben, mit Polizeischutz anzugehen. Das ist etwas sehr Unangenehmes und das fände ich für unser System schlecht, wenn das zur Norm würde.
Jetzt haben Sie ja heute eingeladen zu einem anderen Thema, wo Sie in der Kritik stehen, und zwar im Zusammenhang mit dem Entscheid, dass das Erziehungsdepartement im Gymnasium am Münsterplatz ein beliebtes Fach will abschaffen, Psychologie, Philosophie und Pädagogik. Und Josa, dass Sie jetzt da kurzfristig irgendwie haben müssen einladen zu einer Medienkonferenz Argumente präsentieren, die eigentlich schon bekannt gewesen sind, es zeugt schon ein bisschen von Nervosität, oder täuscht das?
Ja, Nervosität ist, glaube ich, der letzte Ausdruck. Sie haben recht, wenn Sie sagen, es ist ungewöhnlich, dass man so kurzfristig einladet. Aber es hat uns unser Normalvorgehen eigentlich gestört, dass in der Phase, wo wir die Betroffenen informiert haben, halt die an die Medien gegangen sind, und das sage ich jetzt vorwurfsfrei, das gehört da dazu, und dass wir dann haben müssen unseren Kommunikationsplan umstellen. Das Normale ist, dass wir Gespräche führen mit den Betroffenen, das haben wir gemacht, dass wir mit den Rektorinnen und Rektoren, weil es um die Gymnasien geht, geredet haben, das ist passiert, und dass wir dann einen Antrag an den Erziehungsrat stellt und nach dem Beschluss vom Erziehungsrat kommuniziert. Und jetzt ist das vorher raus und hat uns jetzt gezwungen, weil so viel Unwissen auch dabei gewesen. Es hat es Leute gegeben, die gemeint haben, ihre Grosskinder oder ihre Kinder, die jetzt in dem Programm PPP sind, im Gymnasium Münsterplatz, müssen sofort aufhören oder können nicht mehr fertig machen bis zur Matur. Und darum haben wir das wollen korrigieren und haben auch den grösseren Zusammenhang wollen darstellen.
Christoph Eimer, Sie gelten eigentlich als wiedergewählt. Also es ist nicht wirklich anzuzweifeln, dass Sie nochmal Erziehungsdirektor werden. Jetzt mit diesen zwei Vorfällen, also der eine Vorfall mit der Strafanzeige und das andere, wo sich jetzt Schüler, Eltern und auch Lehrer wehren, haben Sie da das Gefühl, dass sich etwas verändert so in der Wahrnehmung, wie man sie wahrnimmt in der Öffentlichkeit?
Das ist für mich noch schwierig zu sagen. Also wegen der Geschichte mit der Strafanzeige gehe ich davon aus, dass das nicht so ist, denn ich habe sehr Vertrauen auch in die Bevölkerung, in die Urteilskraft der Bevölkerung. Bei der Schule, da gibt es natürlich jetzt Leute, die bis hässig oder böse oder enttäuscht sind, und da habe ich jetzt auch schon den einen oder anderen gehabt, der gesagt hat, er darf mich nicht mehr wählen. Aber wenn man ein Regierungsamt antritt, dann darf man nicht für sich den Anspruch haben, dass man immer allen kann gefallen kann mit allen Entscheiden. Ich habe auch Verantwortung für den sorgfältigen Umgang mit Steuergeldern. Wir haben eine Situation, dass wir relativ viel Geld in die Bildung können, im Gegensatz zu anderen Kantonen, die gar nicht so weit weg sind, nicht drastische Sparmaßnahmen machen müssen. Also von dort her gehe ich eigentlich davon aus, dass die Leute auch das Ganze anschauen und ob sie einem dann wählen oder nicht, das ist ja die schöne Freiheit, die man hat. Also richtig Angst um die Wiederwahl habe ich nicht, aber es wäre auch falsch und überheblich, jetzt in einer Selbstsicherheit zu sein. Ich gebe mir Mühe, meinen Beruf gut zu machen, probiere anständig zu arbeiten und ich gehe davon aus, dass das irgendwie dann auch mal beachtet wird.
Der Christoph Eimer, befragt von der Marlène Sandrin. Im Studio ist jetzt der Dieter Kohler, Leiter vom Regionaljournal. Dieter Kohler, haben wir hier einen Regierungsrat in der Defensive gehört?
Einmal jedenfalls ein Erziehungsdirektor, der leicht verunsichert ist. Und, das ist das Interessante, weniger wegen der klöpfigen Geschichte von heute, das mit dieser Strafanzeige, sondern mehr wegen seinem eigentlichen Geschäft, wegen der Schule, wegen diesen Fächern, wo er hier ziemlich Emotionen ausgelöst hat.
Aus welchen Gründen gehen denn die Emotionen bei den Schulen im Moment so hoch, so, dass heute ja sogar Schüler vom Erziehungsdepartement demonstriert haben?
Ich kann das relativ einfach sagen. Der Christoph Eimer tut ein populäres Fach streichen. Es geht um das PPP. Wir haben das schon ein paar Mal gehört in den letzten Tagen. Das ist das Fach Philosophie, Psychologie, Pädagogik. Das hat es am Gymnasium am Münsterplatz gegeben, nur dort. Und das Fach ist so populär, dass das Gymnasium am Münsterplatz sehr stark gewachsen ist in den letzten wenigen Jahren, weil das Fach gibt es erst seit 4 Jahren. Und jetzt hat man gemerkt, oh, mit dem neuen Fach, das überrennt eigentlich das Gymnasium am Münsterplatz, das ist ein Problem. Man möchte eigentlich, dass die Schüler sich wieder ein bisschen besser auf die anderen Gymnasien verteilen und dort jetzt kurzfristig einfach wieder streichen. Das löst Emotionen aus und das ist ja eigentlich auch interessant jetzt im Wahlkampf. Die unzufriedenen Schüler und Schülerinnen, die heute eben auch eine Demonstration gemacht haben, das muss man einmal sagen. Vor 10 Jahren hat es die letzte Demonstration gegeben vor dem Erziehungsdepartement. Dort ist es um die Abschaffung von der Hitzeferien gegangen. Also 10 Jahre später wieder junge Menschen vor einem Regierungsrat, vor einem Departement, die demonstrieren. Die Jugendlichen haben alle Eltern, das sind Wähler, die müssen oder sollten alle falls der Christoph Eimann wählen und hat es ja vorher selber im Interview gesagt, ein paar von denen haben schon gesagt, so tun wir sie eigentlich nicht mehr wählen.
Was ich jetzt alles von Ihnen höre, ein Fach, das erst vor 4 Jahren eingeführt worden ist, jetzt wird es wieder abgeschafft, ist das ein Planungsfehler?
Das ist eigentlich das, was am Wahlkämpfer Christoph Eimer fast am meisten muss weh machen. Ja, das ist ein Planungsfehler. Das hätte man eigentlich vor 4 Jahren schon so müssen sehen, dass wenn man ein Gymnasium so deutlich stärkt, dass mit so einem populären Fach, dass dann alle dort hingehen. Und das ist natürlich für eine Wiederwahl, wo man sagt, ich bin ein guter Regierungsrat, etwas Schwieriges. Der Christoph Eimer steht klar an und sagt, mir ist das bewusst, dass das unpopulär ist, aber dafür gibt es ein anderes Zückerli, durch das, dass mit das populären Fach streichen und durch das sich dann die Schülerzahl auch wieder besser über die Stadt verteilt, bleiben alle jetzigen 5 Gymnasien bestehen. Er hat heute Morgen, respektive am Nachmittag, fast ein bisschen gedroht, wenn man so eine Massnahme, die er jetzt einführt, nicht würde machen, dann würde es letztlich eins von den 5 Gymnasien längerfristig nicht mehr geben, müsste man das zumachen und das ist dann noch unpopulärer.
Der Dieter Kohler zu der Situation vom Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimer z'mitz im Wahlkampf. Wir wechseln ins Baselbiet. Die Baselbieter Gemeinden sind verunsichert. Sie haben Angst, dass sie einen Haufen Geld für die Sanierung der Baselbieter Pensionskasse zahlen müssen. Darum war gestern Abend das Interesse gross im Gemeindehaus zu Löffelfingen. Vertreter aus 30 Gemeinden sind gekommen und haben sich informieren über Vorteile und Nachteile dieser Sanierung. Der grosse Aufstand ist zwar ausgeblieben, aber es rumort gewaltig in den betroffenen Gemeinden. Michael Müller.
2,3 Milliarden Franken. So viel Geld kostet die Sanierung der Baselbieter Pensionskasse. Und einen gewichtigen Anteil daran sollen die Gemeinden übernehmen. Kein Wunder, machen sich die jetzt Sorgen, als sie die Sanierung finanziell auf Jahre hinaus belastet. Daran hat auch der Vortrag von Roland Tschudin, einem unabhängigen Experten für Pensionskasse, nichts geändert. Im Gegenteil. Der Peter Riebli, Gemeindepräsident von Bukten.
Wir sind heute Abend bei dieser Präsentation bei unseren Bedenken sehr stark gestärkt worden. Ich denke, wir werden uns intensiv mit Alternativmöglichkeiten beschäftigen, bis mit Austritt von sämtlichen Versicherten, inklusive der Rentner. Und wenn der Landrat nicht in der Lage wird, die Vorlage noch wesentlich zu verbessern, denke ich, wird sie die Richtung gehen.
Ganz ähnlich argumentiert auch der Dieter Forter, Gemeindepräsident von Löffelfingen.
Also mir hat der Vortrag gezeigt, dass man in dieser Vernehmlassung noch viele Baustellen hat und das hat für mich auch mit ein bisschen Vertrauen zu tun. Also für mich ist die Botschaft heute, wir müssen das ganz genau anschauen, ob das der richtige Partner ist.
Der Dieter Forter ist also gegenüber der Baselbieter Pensionskasse sehr skeptisch. Angesprochen auf das Thema Austritt, sagt er dann auch.
Kann ich mir vorstellen, ja. Nach dem heutigen Abend noch vertiefter.
Was aber sind die Gründe für die kritische Haltung? Im Wesentlichen geht es um 2 Punkte in dieser Sanierungsvorlage. Der Dieter Forter.
Also für mich ist das Hauptproblem, dass ich eigentlich auf 40 Jahre einen Schuldbrief habe, wo man keine Möglichkeit hat auszusteigen. Plus das zweite Problem mit den Angestellten, dass man es eigentlich denen auslagert, dass ich eine Änderungskündigung machen muss. Das kann man anders und besser lösen.
Am 1. Januar 2014 tritt das neue Pensionskassengesetz in Kraft. Und auf diesen Tag an muss jede Gemeinde einen bestimmten Betrag, im Fall von Löffelfingen sind das rund 3 Millionen Franken, an die Deckungslücke der Pensionskasse zahlen. Für die meisten Gemeinden bedeutet das aber, dass sie ein Darlehen aufnehmen müssen. Und das erst noch zu einem festen Zins von 3%. Je nachdem kostet sie das aber mehr, als wenn sie das Geld auf dem freien Markt würden aufnehmen. Das ist der eine Kritikpunkt. Zum Zweiten stoßt man sich in der Gemeinde daran, dass die Mitarbeiter direkt über ihren Lohn an dieser Sanierung sollen beteiligt werden. Gerade ärmere Gemeinden wären also gezwungen, einen Teil von diesen Schulden in Form von Lohnabzügen auf ihre Mitarbeiter abzuwälzen. Oder wie es Roland Tschudin sagt:
Jede Gemeinde ist völlig frei. Sie kann es aus der Portokasse zahlen, sie kann es aus Steuern zahlen. Sie muss es einfach zahlen. Aber eine Haufen der Gemeinden werden die Mitarbeiter müssen beteiligen. Und dann haben wir Wettbewerb. Dann kann es sein, dass vielleicht die eine Gemeinde nichts verlangt und die andere Gemeinde muss 500 Franken verlangen. Und bei gewissen Berufen verträgt es das nicht mehr, weil gewisse Berufe schon heute auf dem Arbeitsmarkt Mangel sind.
Aus diesen Gründen meinen darum viele Gemeindevertreter, müsse die Pensionskassenvorlage dringend korrigiert werden. Ob das aber noch rechtzeitig gelingt, da sind viele skeptisch. Denn schon diesen Herbst wird der Landrat darüber beraten. Und dann kommt die Vorlage ziemlich sicher auch noch vors Volk, wo die Vorlage möglicherweise Bach abschickt. Viele Gemeinden denken darum laut über Alternativen nach. Der Peter Riebli, Gemeindepräsident von Bugten:
Wir werden sicher einen Plan B vorbereiten, falls wir sehen, dass der Landrat keine signifikanten Nachbesserungen wird erreichen, dass wir vorbereitet wären, dass wir eine Alternative, sprich Austritt aus der basolandschaftlichen Pensionskasse, realisieren. Dazu brauchen wir aber von der basolandschaftlichen Pensionskasse endlich mal die personifizierten Daten. Das haben wir leider bis heute noch nicht bekommen. Das ist aber Voraussetzung, dass wir echte Konkurrenzofferten einholen können. Das ist sicher eine Forderung, die jetzt von allen Gemeinden sehr intensiv vorantrieben wird.
Man darf also gespannt sein, wie die Diskussion unter den betroffenen Gemeinden weitergeht. Ob tatsächlich einzelne Gemeinden aus der Baselbieter Pensionskasse austreten oder nicht. Der Pensionskassenexperte Roland Tschudin meint aber, die Gemeinden seien gut beraten, schon jetzt einen Plan B auszuschaffen.
Es ist jetzt 13 Minuten vor 6 Uhr. Sie hören DRS 1, das Regionaljournal Basel. Basel hat eine sehr aktive Chorlandschaft. Das Europäische Jugendchorfestival oder die Knabenkantorei sind weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. Aus diesem Umfeld heraus ist vor 4 Jahren eine neue Gruppe entstanden, die Männerstimme. Der Chor, der von Ehemaligen von der Knabenkantorei gegründet worden ist, feiert grosse Erfolg und räumt an internationalen Wettbewerb Preisen ab. Das Wochenende laden die Männerstimme zu ihrem Jahreskonzert und präsentieren ihr neues Programm. Rahel Walser hat die Männerstimme bei einer Probe begleitet und hat musikalische Töne und auch menschliche Zwischentöne mitgebracht.
Warte mal. Weißt
du? Im Halbkreis stehen 30 Männer nebeneinander. Der Blick haben sie konzentriert auf den Dirigent gerichtet, der vor ihnen steht. Konzentration ist wichtig, denn die Gefahr, dass die Sänger abgelenkt werden, die ist gross. Schließlich findet die Probe der Männerstimme zmitzt in der Schalterhalle vom Bahnhof SBB statt. Hier nämlich fängt das Jahreskonzert der Männerstimme an. Und das Konzert wird eine spezielle Sache, wie der Dirigent Oliver Rudin sagt.
Wir planen einen Zugreis durch die Region. Wir werden dort an verschiedenen Orten auftreten, an ungewöhnlichen Orten im Zug singen. Das soll auch ein bisschen unser Programm widerspiegeln. Wir sind jetzt auch ein bisschen rumgekommen. Wir haben ein paar Konzertreisen schon erleben können und haben verschiedene Stücke aus verschiedensten Kulturkreisen gefunden und werden die dann aufführen an ungewöhnlichen Orten hier in der Region.
Seit 4 Jahren gibt es den Chor Männerstimme und seit 4 Jahren macht die Basler Truppe eine erstaunliche Karriere. Ein Preis nach dem anderen räumen sie ab und das nicht etwa an kleinen Wettbewerben, sondern an internationalen Veranstaltungen. Gerade diesen Sommer hat der Chor eine Goldmedaille gewonnen am Weltchorfestival in den USA. Und das, obwohl es der Männerstimme eigentlich völlig wurscht ist, ob sie gewinnen oder nicht.
Grundsätzlich halten wir von Wettbewerben im Bereich Musik alle, glaube ich, sehr wenig. Dass man sich messen muss in der Musik und dann noch im Amateurbereich, das gibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber unser Anspruch ist, wir wollen die besten Chöre kennenlernen und auch von ihnen lernen. Also reisen wir auch an die Wettbewerbe an.
Aber auch wenn der Chor vor Wettbewerb nicht viel haltet, verstecken müssen sich die Männerstimmen mit ihrem Können auf keinen Fall. Das merkt man kaum, wenn sie anfangen singen. Die 30 Männer, sie alle kennen sich seit Jahren und viele von ihnen sind zusammen in der Knabenkantorei Basel gross geworden.
Wir haben dort die Knabenkantorei Basel kennengelernt, wie es ist, unter ganzen Haufen Jungs auf Konzertreisen zu gehen, einen Theaterauftritt zu haben, miteinander Fußball spielen und ganz Haufen andere lustige Sachen zu machen und trotzdem eben Musik auf hohem Niveau können auszuleben, wie toll das ist, mit viel Probenarbeit, intensiver Probenarbeit, Höchstleistung aufzurufen. Und das haben wir vermisst, wo die Knabenkantorei dann für uns halt kein Thema mehr war, vom Alter her. So ist dann eigentlich zu den Männerstimmen gekommen und darum funktioniert das auch heute so, weil die Basis so früh und so lang gelegt worden ist.
Was der Oliver Rudin beschreibt, das ist genau das, was die Männerstimme ausmacht. Es ist die Kombination vom Singen auf hohem Niveau mit Freundschaft und mit Zusammenhalt. Der Oliver Rudin ist Musiklehrer und nebendran leitet er verschiedene Chöre, ist auch selber als Sänger aktiv. Aber
ich glaube, ich spüre nie mehr als bei den Männerstimmen, wie es ist, mit ganz engen Freunden im Chor zusammen zu arbeiten. Man hört aufeinander, ich fühle mich dort wirklich als Teil vom Chor und nicht als Leiter vom Chor. Wir haben es einfach wahnsinnig glatt miteinander.
Die Stimmung in der Schalterhalle ist fröhlich. Es werden Sprüche geklopft und Anekdoten erzählt. Ein paar von den Männern haben ihr T-Shirt abgezogen, weil sie schwitzen und stehen oben ohne da. Bierdosen genommen. In der Luft hängt der Geruch von Schweiß und Alkohol.
Hey, wir alle so angst.
Ja.
Aber kaum tut der Dirigent seine Hände in die Luft heben und den Männern hier damit signalisieren, dass es weitergeht, da wechselt die Stimmung abrupt.
Okay.
Es ist, als würde jeder einzelne von den Sängern innerlich einen Schalter umlegen. Innerhalb von Sekunden sammeln sie sich und fokussieren auf den Gesang. Die Männer werden zu einer verschworenen Gemeinschaft und wissen ganz genau, wie sie zusammenarbeiten, damit die gemeinsame Leidenschaft zum Erfolg wird. Die Leidenschaft und die gegenseitige Verbundenheit, das ist für die Sänger die Motivation, bei den Männerstimmen dabei zu sein.
Es ist das Singen ein wichtiger Teil von unserem Dosi, aber genauso wichtig ist die Freundschaft, die uns alle verbindet. Das ist wirklich etwas, was ich als sehr bereichernd empfinde.
Es ist etwas, was sehr schön ist, wir erleben sehr viel zusammen. Ja, es macht Spass.
Es ist immer etwas Tolles, wenn man zusammen Musik machen kann und ich genieße es immer sehr. Es ist ein sehr erfüllend und man kann auch recht gut abschalten. Also ich kann relativ gut abschalten vom Alltag.
Dafür, dass die Mischung aufgeht aus zusammen lavern und zusammen Erfolg haben, hat der Dirigent Oliver Rudin ein gutes Rezept.
Um seriös zu arbeiten und gleichzeitig Freunde zu sein, braucht es Ziel. Wir haben klare Ziele. Wir gehen an die Festivals und wollen eine gute Figur abgeben. Wir wollen Basel gut vertreten, wir wollen die Schweiz gut vertreten. Da geht es nicht unbedingt um einen Gewinn von etwas. Aber für uns ist es enorm wichtig, dass wenn wir abtreten von der Bühne, dass wir zufrieden sind von unserer Leistung, dass wir das Gefühl haben, wir haben alles gegeben. Und wenn diese Ziele eine ganze Gemeinschaft vertreten, dann kann man sehr viel erreichen.
Zwar hat der Oliver Rudin mit seinem Chor schon sehr viel erreicht, aber nur sich selber zuschreiben kann er das nicht. Das, weil es in Basel viele Männer gibt, die schon eine gute Ausbildung genossen haben und darum auf einem hohen Niveau haben können bei den Männerstimmen einsteigen.
Es gibt viele junge Männer, die gerne singen. Und wir profitieren von der wunderschönen Chorlandschaft, die wir hier in Basel haben, die natürlich auch die Sänger rausbringt. Denk du an die Knabenkantorei Basel, was jetzt bald seit 90 Jahren schon gibt.
Ob es die Männerstimmen in 90 Jahren noch gibt, das ist ungewiss. Gewiss ist aber eins, sagt der Dirigent.
Dass wir bis zu einem gewissen Grad Lausbuben bleiben als Jungs, ist glaube ich auch normal und das ist auch gut so.
Der Oliver Rudin von der Männerstimme im Beitrag von der Rahel Walser. 5 Minuten vor 6 ist das Wichtigste aus der Obersendung vom Regionaljournal Basel in der Übersicht. Der Regierungsrat Christoph Eimer steht mitten im Wahlkampf an zwei Fronten im Gegenwind. Er habe Hanfplantagen betrieben und Steuern hinterzogen. Das wirft der ehemalige Mittäter im Fall Cosco dem Basler Regierungsrat einmal vor. Wegen diesen Vorwürfen ermittelt den außerordentlichen Staatsanwalt. Der Christoph Eimer vermutet, die Vorwürfe wurden im Zusammenhang mit seiner Ex-Frau stehen. Gegen sie ist ebenfalls im Fall Cosco ermittelt worden. Und Kritik gibt es am Christoph Eimer heute wegen der Abschaffung von einem beliebten Gymnasiumsfach am Gymnasium Münsterplatz. Gegen die Abschaffung haben heute sogar Schülerinnen und Schüler vor dem Basler Erziehungsdepartement protestiert. Die Baselbieter Gemeinden schauen mit Sorge auf die Sanierung der Baselbieter Pensionskasse. Am Informationsoben zu Löffelfingen hat es Kritik am Vorgehen der Baselbieter Regierung. Verschiedene Gemeinden prüfen darum jetzt Alternativen, so unter anderem auch der Austritt aus der Baselbieter Pensionskasse. Das Wetter mit der Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht sind noch ein paar Gewitter unterwegs. Es bleibt aber zu Basel recht lau mit etwa 16 Grad. Morgen überwiegt ein bewölktes Wetter und es regnet am Morgen schon ab und zu. Zwischen ihr sind aber auch trocknige Phasen möglich. Gerade am Nachmittag macht der Regen im Laufen und im Leimental mal längere Zeit Pause. Die Temperaturen kommen morgen zu Basel und zu Binnigen auf 21 Grad, zu Liestal und Sichsach wird es 20 Grad und zu Läufelfingen 19 Grad. Auch am Freitag regnet es noch ab und zu. Dabei ist es dann noch mal ein Stück kühler mit nur noch 17 Grad.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute.
Über 10 Basler Parteien kämpfen um 100 Grossratssitze. Wo stehen sie im Rennen?
Wie behaupten sich die beiden wählerstärksten Basler Parteien von links und rechts, die SP und die SVP?
Mit welchen Argumenten ziehen die Neulinge im Wahlkampf, die Piraten und die BDP?
Was sind die heissesten Themen im Basler Wahljahr 2012?
Wahl zum Morgen mit Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Basler Parteien.
Ab dem 3. September, zwei Wochen lang, jeden Morgen live im Regionaljournal Basel.
Vor dem Waldsmorgen geht es um die Wurst, und zwar für den FC Basel. Heute oben spielt er im rumänischen Cluj, dass er es doch noch in die Champions League schafft. Abpfiff von dem Match ist am Viertel vor 9 Uhr. Er wird übertragen auf SF2. Und Reaktionen auf das Spiel gibt es morgen Morgen bei uns in den Morgensendungen vom Regionaljournal Basel. Das erste Mal um 6:30 Uhr. Am Mikrofon war in der letzten halben Stunde der Christoph Ratz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.